Es gibt über 60 Frauen mit einer nennenswerten Geschichte im Ersten Testament. Nicht alle haben Namen, aber alle haben eine Geschichte. Und von diesen über 60 Frauen kommen an den Sonntagen im Laufe von 3 Jahren, weil es 3 Lesejahre gibt, 2,5 vor. Das ist sehr, sehr wenig.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Die ignorierten Frauen der Bibel. Annette Janssen über weibliche Identifikationsfiguren aus der Bibel, die im Gottesdienst nicht gelesen werden. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen rund um die aktuell bewegenden Themen aus Gesellschaft, Politik, Kultur und Kirche. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Wer regelmäßig in die Kirche geht, weiß das. Was in den Gottesdiensten gelesen wird, also welche Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament in Lesungen und als Evangelientext zu hören sind, das folgt in der katholischen Kirche klaren Regeln. Sonntags und an hohen Feiertagen wechseln die Texte alle 3, werktags alle 2 Jahre. Und was gelesen wird, wird in seiner Relevanz auch für das Glaubensleben heute betont und in ein liturgisch bedeutsames Licht gerückt. Die Kehrseite dieser nötigen Konzentration auf einige Texte, die alle paar Jahre Wiedererkennungswert haben, andere Kapitel und Verse fallen dabei unter den Tisch. Mein heutiger Gast bei Mit Herz und Haltung ist die Theologin Dr. Annette Janssen. Sie hat die Leseordnung tief unter die Lupe genommen und ihre Diagnose lautet kurz und knapp: Die Auswahl fällt ganz eindeutig zu Ungunsten der Frauen aus. Nur rund 1/3 der biblischen Frauengestalten kommt in den gottesdienstlichen Lesungen vor und deren Geschichten werden in aller Regel stark gekürzt. Ihr neues Buch beschäftigt sich deshalb mit all den Frauen, deren Geschichten ausgelassen werden und gibt den ignorierten Frauen der Bibel ihre Erzählungen zurück und uns Lesenden damit ein breiteres Spektrum an weiblichen Identifikationsfiguren. Dr. Annette Janssen ist als Projektleiterin tätig im Programm Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf. Als Theologin und Autorin beschäftigt sie sich daneben intensiv mit biblischen Texten und ihrer Auslegungsgeschichte. Prägend für ihre Arbeit ist vor allem ihr Blog Gottes Wort weiblich und ihr jüngstes Buch heißt Die ignorierten Frauen der Bibel – Was im Gottesdienst nicht gelesen wird. Es ist vor wenigen Wochen im Herder Verlag erschienen. Schön, dass Sie mal wieder bei uns im Podcast zu Gast sind. Hallo, Frau Dr. Janssen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Janssen, in Ihrem Blog in Gottes Wort weiblich beschäftigen Sie sich schon lange damit, wie Geschlechterrollen unser Gottesbild prägen und wie biblische Frauengestalten in den Texten des Kirchenjahres vorkommen. Nun ist mit Ihrem Buch eine Überblicksdarstellung dazu erschienen, vom Buch Genesis bis zu den Briefen im Neuen Testament. Gibt es denn eine Erzählung rund um eine biblische Frau, die Ihnen bei der Arbeit am Buch neu begegnet oder besonders ins Auge gefallen ist?
Also neu begegnet sind mir vor allem die Gewalttexte. Also ich wusste natürlich, dass es die gibt, die schlimme Gewalt gegen Frauen, auch Femizide erzählen. Und mir ist jetzt erst bewusst geworden bei der Arbeit an diesem Buch, wie eindeutig der biblische Text für diese Frauen Partei ergreift. Und das finde ich sehr berührend und auch eine Möglichkeit, diesen Schrecken, diese Gewalt sagbar zu machen. Der Text ist an diesen Stellen, wenn Tamar von ihrem Bruder Amnon vergewaltigt wird oder wenn die namenlose Frau im Buch der Richter einem ganz grauenhaften Femizid zum Opfer fällt, der Text ist total klar. Und da gibt's keinen zu kurzen Rock, da gibt's keinen, sie hat es doch auch gewollt. Da ist sehr, sehr klar davon die Rede. So etwas darf man nicht tun. Und der Text benennt auch die zerstörerische männliche Gewalt. Das ist mir tatsächlich noch einmal sehr neu bewusst geworden.
Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Warum gibt's in der katholischen Kirche eigentlich überhaupt sowas wie eine Leseordnung? Was spricht dafür und wo entstehen direkt Anschlussprobleme?
Also es gibt eine Leseordnung, weil man sich gesagt hat, den gesamten Text der Bibel, das ist ein bisschen lang. Bis man da durch ist, das dauert. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es nur einen einjährigen Lesezyklus. Der hat auch fast nur Texte aus dem Zweiten Testament versammelt. Da war sehr, sehr wenig Erstes Testament. Da waren auch aus den Evangelien nur wenige Perikopen, die sich halt immer wiederholt haben und dann halt auch noch auf Latein. Da wollte das Konzil erreichen, dass die Bibel, das wird, woraus die Gläubigen leben. Also als geistliche Nahrung quasi zur Verfügung stellen. Und deswegen hat die entsprechende Kommission, die in den Jahren 64 bis 67 gearbeitet hat, den Auftrag bekommen, das Wesentliche zusammenzustellen und den Gläubigen zu Gehör zu bringen. Und dann ist halt die Frage, was ist wesentlich? Und mit welchem theologischen Paradigma geht man daran? Und das war natürlich ein großer Fortschritt gegenüber dem davor, das will ich gar nicht abstreiten. Aber die Probleme sind heute auch offensichtlich. Wenn Sie gesagt haben, ein Drittel der biblischen Frauen kommt in der Leseordnung vor, dann stimmt es nur für die Werktage. Es gibt über 60 Frauen mit einer nennenswerten Geschichte im Ersten Testament. Nicht alle haben Namen, aber alle haben eine Geschichte. Es gibt darüber hinaus noch eine ganze Reihe Frauen, die nur einen Namen haben, aber keine Geschichte, die man noch irgendwie erzählen könnte. Und von diesen über 60 Frauen kommen an den Sonntagen im Laufe von 3 Jahren, weil es 3 Lesejahre gibt, 2,5 vor. Das ist sehr, sehr wenig.
Und nun ist 1967 ja auch schon lange, lange her und man könnte ja auch wirklich langsam mal sagen, vielleicht hat sich auch was an unserem Bild von Frau und Mann und Geschlechtergerechtigkeit verändert.
Ganz sicher hat es das und nicht nur das, es hat sich ja auch die Theologie verändert. Also zum Beispiel, dass das Erste Testament viel deutlicher hochgeschätzt wird als eine Offenbarungsschrift, nicht nur als ein so das Präludium und danach kommt das Eigentliche. Das ist aber etwas, was gerade in der Sonntagsleseordnung häufig noch so angewandt wird. Also das war das Muster, auf dem hin gelesen wurde. Das heißt, man geht durch die Evangelien durch. Es gibt ein Matthäus, ein Markus, ein Lukas-Lesejahr. Johannes ist für die geprägten Zeiten, Fastenzeit, Osterzeit und um im Markus-Lesejahr ein bisschen aufzufüllen, weil das so kurz ist. Und dann werden die ersttestamentlichen Lesungen immer auf dieses Evangelium hin ausgesucht. Das geht dann ziemlich random durch die Texte. Da kommt mal was von den narrativen Texten, mal ein prophetischer Text und mal ein weisheitlicher Text. Und das wirkt dann immer so, hier die Verheißung, da die Erfüllung. An den Werktagen schlägt auch die Leseordnung größere Bögen. Das ist immerhin dann festzustellen, da kann man dann ein bisschen tiefer in die Texte eintauchen. Aber man ist dann, wenn man das mit der Leseordnung tut, ziemlich schnell am Beckenrand angekommen. Da fällt nämlich oft das Interessanteste weg.
Zum ersten Mal in der kirchlichen Öffentlichkeit umfassender diskutiert wurde Ihre Beobachtung vor einigen Jahren. Da haben Sie gefordert, eine Lesung aus dem Epheserbrief durch einen anderen Text zu ersetzen. Da ging es um diese Stelle, Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Warum hat es denn genau so eine Bibelstelle in die Leseordnung geschafft und andere Stellen dagegen nicht?
Also welche Motive die Redakteure der Leseordnung hatten, das braucht man nicht zu gendern, das waren ausschließlich Männer, das habe ich nicht erforscht. Also ich habe jetzt nicht die Archive der Kommissionsarbeit konsultiert, aber ich nehme an, dass das ganz gut ins Bild gepasst hat. Und es ist ein Text, der natürlich auch vorher schon vertraut war, denn es war bis zur Liturgiereform die einzige vorgesehene Lesung für kirchliche Trauungen. Das heißt, das war ein Text, der schon Bekanntheitsgrad hatte. Und der hat es dann halt reingeschafft.
Auch schon in der Antike, in der die biblischen Texte entstanden sind, herrschte ja im Großen und Ganzen das Patriarchat vor. Dass die Frauen so aus dem Fokus gefallen sind, ist schon viel auch der späteren Rezeption geschuldet. Aber ist die Bibel vielleicht dann doch letztlich weniger patriarchal als unsere Kirche beziehungsweise unsere Bibelgewohnheiten?
Also natürlich braucht man sich keine Illusionen zu machen. Die Bibel ist in einer sehr patriarchalen Zeit geschrieben worden. Und Christinnen und Christen denken häufig, dass das Zweite Testament da wesentlich fortschrittlicher unterwegs wäre. Da würde ich sagen, das kann man getrost verneinen. Denn das Zweite Testament ist entstanden in einer Zeit, in der die Leitkultur der griechischen Antike im Mittelmeerraum verbreitet war. Und das war eine hart frauenfeindliche Zeit. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Deswegen hat sich zum Beispiel das sehr, sehr negative Eva-Bild im Christentum so durchgeschlagen, weil die christlichen Schriften entstanden sind, als dieser Zeitgeist am stärksten gewirkt hat. Das heißt, christliche Schriften haben mit die härteste Dosis Patriarchat mitbekommen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, vielleicht denken wir das oft nur so, also dass wir ja heute so viel aufgeklärter und so viel gleichberechtigter sind als die alten Schriften. Und je älter, desto patriarchaler, denkt man dann oft. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Es gibt durchaus widerständige und sehr besondere Traditionen, gerade also im Zweiten und auch im Ersten Testament. Das ist das Bild der Kirche als Leib Christi, wo die Frauen selbstverständlich ganz egalitäre Glieder dieses Leibes sind. Und das ist im Ersten Testament, sind das sehr, sehr viele Texte, die von Frauen handeln und die oft auch weibliche Lebenswirklichkeiten widerspiegeln. Das heißt, so klar, das haben ja Männer geschrieben und das geht über Männer, so klar ist das Bild gar nicht.
Und Sie schreiben ja nicht ohne Grund über Ihre Betrachtungen das Wort ignorierte Frauen in der Bibel. Das heißt also, die Frauen tauchen ja auch einfach auf und sie sind Teil dieser Texte, aber die Rezeption lässt da einfach zu wünschen übrig.
Ja, und an der Stelle muss man einfach sagen, so eine Leseordnung wirkt. Die wirkt auch immer noch, obwohl wir von uns wahrscheinlich denken, wir können ja alle alles lesen. Erstens tun wir das in der Regel nicht und zweitens wirkt eine Leseordnung umfassender, als festzulegen, wer welche Texte kennt. Die meisten Amtsträger in der Kirche orientieren sich in ihrer persönlichen Frömmigkeit irgendwie an der Leseordnung, sei es, weil sie täglich die Eucharistie feiern, sei es, weil sie diese Texte oft auch in den Alltag begleiten. Und da sind Frauen Randfiguren. Und das hat Wirkung für das, was man für relevant hält und für das, was einem nahe liegt und was einem ferner liegt. Und wenn man immer nur gewohnt ist, dass die Männer hier die handelnden und wichtigsten Figuren sind, dann schlägt sich das nieder.
Also für die Lesung im Gottesdienst werden die Bibelstellen gezielt ausgewählt. Das haben wir jetzt gelernt und natürlich auch zum Teil gekürzt, wenn es notwendig ist, damit es eben auch den Gottesdienst nicht sprengt, in Anführungszeichen, oder weil es jemand für notwendig hält, warum auch immer. Haben Sie vielleicht mal ein paar Beispiele, wo man diesen Redaktionsprozess so ein bisschen sieht und wo man vielleicht auch zeigen kann, wie da Frauenfiguren oder Frauengestalten unter die Räder kommen und einfach nicht mehr da sind oder viel zu knapp?
Ja, also es wird gekürzt, aber durchaus nicht immer an den Stellen, wo es angeraten ist oder wo es sinnvoll ist, sondern es werden teilweise auch wirklich die wichtigsten Elemente eines Textes herausgekürzt. Das war für mich auch der Anlass, dieses Buch zu schreiben, als ich nämlich gesehen habe, zum ersten Mal zur Kenntnis genommen habe, wie mit der Geschichte von Hagar in der Leseordnung verfahren wird. Das ist die versklavte Frau im Haushalt, im Nomadenhaushalt von Abraham und Sarai, die den ersten Sohn Abrahams zur Welt bringt und die in die Wüste flieht aufgrund der Misshandlung und die dort eine Gotteserfahrung macht. Und die diese Gotteserfahrung ins Wort bringt. Du bist der Gott, der mich sieht. Und ausgerechnet dieser und der folgende Vers werden in der Lesung für den Gottesdienst herausgekürzt. Das kann man auf keinen Fall mit der Länge des Textes begründen. Der passt völlig in den Rahmen. Das muss jemand rausgeschnitten haben, den dieser Text zu sehr beunruhigt hat.
Aber was kann man denn dagegen haben?
Also wie gesagt, ich habe die Motive dieser Männer, die das zu verantworten haben, noch nicht untersucht. Das kirchliche Archivrecht geht in der Regel von 60 Jahren Sperrzeit aus. Die sind nächstes Jahr um. Danach könnte man also in aller Ruhe mal die Akten sichten. Ich habe erstmal geguckt, was passiert da und was ist die Wirkung. Und warum man das macht, ja, also das Simpelste wäre, Männer finden Männer wichtig. Und an dieser Stelle spricht halt eine Frau und das braucht man jetzt auch nicht. Man braucht vor allem, dass die halt zurückgeht und Abrahams Sohn zur Welt bringt. Also, dass der Engel ja sagt, sie geht zurück und dann geht sie zurück. Und das dazwischen, das erschien halt als entbehrlich. Und das finde ich einen wahnsinnig bitteren Umgang mit dieser Geschichte. Und das hat mich so geärgert, dass ich gedacht habe, so, jetzt machen wir dieses Buch. Und ich habe ein zweites Beispiel gefunden, auch das gehört in die Werktagsleseordnung. Das ist die Prophetin Hulda im zweiten Buch der Könige. Da geht es darum, wie die Bibel entstanden ist, das Buch im Buch, wie bei der unendlichen Geschichte. Und da braucht der König ein prophetisches Wort, ein Gotteswort, ob dieser gefundene Text, den da der Staatsschreiber gebracht hat, ob der echt ist. Und die Leseordnung sagt dann so, und der König sandte aus, ein Gotteswort einzuholen, und der König proklamierte die Weisung für das ganze Volk. Eigentlich braucht der König gar keinen Propheten. Wahrscheinlich hat er ihn deswegen nicht gebraucht, dachten sich die Leseordnungsredakteure, weil es eine Prophetin war. weil die Delegation nicht zu Jeremia gegangen ist, der zur gleichen Zeit in Jerusalem amtierte, sondern eben zu Hulda. Und die hat dann auch eine sehr schöne Gottesrede, also ein sehr schönes Gotteswort zu überbringen und tut das auch in aller Formalität und Ausführlichkeit, die sowas braucht. Und das wird einfach weggelassen. Das heißt, letztendlich wird hier mit der Frau das gesamte Amt der biblischen Prophetie für überflüssig erklärt. So etwas sollte man mit einem kanonischen Text nicht tun. Man sollte ihn besser ernst nehmen. Und an dieser Stelle scheint es mir sehr offensichtlich, dass man sich gedacht hat, eine Prophetin, nee, das lassen wir jetzt mal weg. Es wird ja nicht der Kritik unterzogen, ne? In der Regel hört man das im Gottesdienst nicht. Man hört nicht, was nicht gelesen wird und man hört nicht, was gekürzt wird.
Ja, so bibelfest sind die wenigsten, dass sie sagen könnten, Moment, da fehlt ein entscheidender Teil oder so, weil ich es selber gelesen habe.
Man merkt dann halt einen logischen Bruch. Ja, was wird denn jetzt aus diesem Gotteswort? Ne? Warum hätte das jetzt nicht noch kommen müssen? Das kann man sich als Zuhörende natürlich fragen. Aber man kriegt ja keinen Knopf dran. Also man hört diesen Text, man hat ihn nicht vor Augen. Im Lektionar ist das natürlich vermerkt. Da steht ja die Bibelstelle drin und da sieht man dann, dass da Verse fehlen. Aber das kriegt man ja als normaler Gottesdienstbesucher, normale Gottesdienstbesucherin nicht mit. Und wer das Lektionar in den Händen hat, achtet unter Umständen auch nicht so sehr drauf. An den Sonntagen gibt es auch so eine Kürzung, das ist bei der, also da gibt es ja nur drei Frauengeschichten aus dem Ersten Testament an den Sonntagen und da ist es die halbe Frau, ist Sarah. Das ist die Szene mit den drei Männern, drei Engel, Gott selber bei Abraham in der Mittagssitze zu Gast, die dann nochmal die Sohnesverheißung wiederholen und damit hört es am Sonntag auf. Dass auch Sarah durch die Zeltwand hindurch noch mit dem Besuch spricht, das wird für die Sonntagslesung weggestrichen. Da braucht man Sarah nur noch indirekt, weil Abraham sie auffordert, sich um das Essen zu kümmern. Also da hat man sie noch halb in der Perikope drin. Da hat man dann halt gesagt, ach ja, die Hälfte reicht auch für den Sonntag. Und dann ist halt die Hälfte mit der Frau weggefallen. Das passiert bei Evangelien übrigens auch. Wenn das Evangelium zu lang ist, kann man eine Kurzfassung wählen und oft genug fallen dabei die Frauengeschichten hintenüber.
Und Sie gehen ja auch auf Stellen ein, wo durch Kürzungen zum Teil die Aussageabsicht des Textes zum Teil fast schon ins Gegenteil verkehrt wird, ne?
Ja, Sie meinen jetzt wahrscheinlich die Lesung über die gute Frau aus
dem Buch. Die gute und weise Frau,
ja. Genau, die gute und weise Frau aus dem Buch der Sprichwörter. Das ist ein Lehrgedicht, da geht es darum, wie das gute Leben geht. Dargestellt an einer guten Frau, die ich meine, sie hat im Schott sogar die Überschrift die tüchtige Hausfrau, ich bin mir dabei nicht ganz sicher. Aber da hat man alles rausgestrichen, was dieser Figur Tatkraft, Autorität, Geltung verleiht. Also dass sie begütert ist, dass sie ihr Haus versorgt, nicht das Haus ihres Mannes, dass sie auch für Gerechtigkeit sorgt, dass sie öffentlich redet, mit Hoheit auftritt und so. Das wird alles rausgestrichen. Und was übrig bleibt, sind nur die Verse, wie sie Stoff herstellt und webt und spinnt die ganze Nacht und sich halt um den Haushalt kümmert. Da fehlt so viel, dass tatsächlich die Aussageabsicht dieses Textes ins Gegenteil verkehrt worden ist. Also bis es mehr den Genderrollen des 19. Jahrhunderts entspricht, die katholische Kirche noch als aktuelle Genderrollen kennt und eben nicht dem biblischen Text, der sehr freimütig davon eine Frau als Beispiel für auch öffentlich wirksames und wirkmächtiges gutes Leben darstellt.
Nun gehen ja auch nicht mehr alle, die katholisch sind, regelmäßig in die Kirche. Das hat sich ja auch lange verändert und selbst die Texte, die sonntags in der Kirche gelesen werden, werden von ganz vielen katholischen Christen nicht rezipiert. Trotzdem hat die Leseordnung für die Gottesdienste ja einen wichtigen Stellenwert. Auf der anderen Seite fragen wir uns natürlich, was könnte man denn machen, damit sich da was ändert? Also sowohl in den Gottesdiensten, aber vielleicht ja auch darüber hinaus. Gibt es vielleicht neue Möglichkeiten, Frauengestalten stärker ins Licht zu rücken, die auch bei den Menschen ankommen, die nur gelegentlich Kontakt mit Bibel und mit Gottesdienst haben?
Ja, also derzeit ist es so, wer nur gelegentlich Kontakt mit dem Gottesdienst hat, hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen Kontakt mit Frauen in der Bibel, weil das im Gottesdienst, zumindest was das Erste Testament angeht, so punktuell ist, dass es unwahrscheinlich ist, da einen Treffer zu erwischen. Man müsste daran gehen, dass die Leseordnung häufiger ergänzt würde. Also meine Wahrnehmung ist, dass auch Amtsträger, die grundsätzlich die Schwächen der Leseordnung schon sehen, sich trotzdem nicht befugt sehen, von ihr abzuweichen. Auch nicht in der Hinsicht, dass man die Texte ergänzt um das, was fehlt. Und das finde ich dramatisch, weil das heißt letztlich, die Leseordnung, also ein Werk einer Männergruppe aus den 1960er Jahren, ist wichtiger als der biblische Gesamttext. Ein Werk von vielen Generationen aus einer viel älteren Zeit. Und wenn das in der Wertigkeit drüber steht, dann ist die Frage, wo man tatsächlich den Schwerpunkt setzt, was Relevanz angeht. Und wenn da das kirchliche Gebot mehr Relevanz hat als der biblische Text, dann ist man nah an einer Selbstvergötzung.
Gibt es Initiativen oder Leute, die da sagen, wir wollen da ganz praktisch was dagegen tun? Oder hat man da einfach keine Chance, weil das ist halt so und basta?
Also es gibt sicherlich viele Gemeinden, die damit etwas freier umgehen. Die tun das dann, wenn es eine Eucharistiefeier ist und keine Wortgottesfeier, wo die Leseordnung nur vorgeschlagen, aber nicht verbindlich ist. Die tun das dann jeweils mit dem Risiko, dass das als liturgischer Verstoß gelabelt wird und nicht als liturgische Verantwortungsübernahme. Wenn man dann vorschlägt, mal eine Lesung zu ersetzen, so wie ich das getan habe, lest es nicht, Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Lest es einfach nicht, es ist kein guter Text. Lest was anderes, hatte ich damals geschrieben. Da kam sofort der Zensurvorwurf. Man könnte sich eben nicht aussuchen, was einem passt an der Bibel. Die Widerständigkeit des Textes und ihn wegzulassen geht auch nicht, lieber drüber predigen. Aber das Problem ist, dass vorher durchaus Leute das getan haben, nämlich ausgesucht haben, was passt. Und das haben sie nach ihren eigenen Kriterien getan und die haben sie vielleicht untereinander reflektiert, aber die haben sie nie öffentlich verteidigen müssen. Und dieser so zusammengekürzte Text, also ein Drittel des biblischen Gesamttextes wird auf diese 3 Sonntags- und 2 Werktagslesejahre verteilt, dieser zusammengekürzte Text wählt aus, was passt. Und in dem Moment greift der Zensurvorwurf natürlich nicht mehr. Der würde nur dann greifen, wenn wir alles lesen würden, von Anfang der Genesis bis Ende der Offenbarung. Dann hätten wir aber auch ein anderes Verhältnis zum Text. Es gibt noch Initiativen, wie zum Beispiel die Frauenkommission der Diözese Linz hat einmal eine eigene Frauenleseordnung für die Sonntage erarbeitet. Die kann man runterladen. Die setzt dem quasi etwas an die Seite. Also solche Initiativen gibt es durchaus und auch viele Lektorinnen und Lektoren, die sich damit durchaus auseinandersetzen, was sie da zu lesen haben und was nicht. Aber das bleibt natürlich immer punktuell.
Gibt es Erfahrungen aus anderen Konfessionen, wie die damit umgehen? Können wir da eventuell was lernen als Katholiken?
Die Konfessionen haben es leichter, die nicht weltumspannend sind, also vielmehr die schon weltumspannend sind, wie zum Beispiel der Lutherische Weltbund, die aber solche Vorgaben wie die Perikopenordnung nicht weltweit erlassen, sondern die das den Ortskirchen beziehungsweise den Sprachgemeinschaften überlassen. Da hat zum Beispiel die EKD vor, es muss jetzt ungefähr 15 Jahre her sein, festgestellt, dass sie zu wenig Erstes Testament lesen. Und dann hat die Synode den Auftrag gegeben, die Perikopenordnung zu überarbeiten. Und deswegen ist jetzt eine Perikopenordnung in Kraft, die sehr, sehr viel Texte aus dem Ersten Testament versammelt und auch als Predigttexte vorsieht. Das heißt, da kann man durchaus agiler sein. Und wenn man so ein umfangreiches und Buch voller Schätze hat, wie die Bibel, dann lohnt es sich schon, sich nicht in alle Ewigkeit auf ein Drittel dieses Textes festzulegen. Da gäbe es einfach mehr zu entdecken. Wir könnten uns natürlich auch am Judentum orientieren, die fast alles durchlesen, also aus der Tora, da wird nichts gekürzt, aber also ich glaube, das ist christlich nicht leicht zu vermitteln. Gerade bei den Gesetzestexten, da ist oft nicht leicht zu vermitteln, was die uns heute noch sagen könnten.
Da wird es dann wahrscheinlich auch einfach sehr mühsam, da durchzugehen, wenn man einfach jetzt dran ist in den Gottesdiensten. Vielleicht ist auch ein bisschen die Angst davor, dass man den Sitz im Leben und im Kirchenjahr vielleicht verliert oder so, wenn man einfach komplett chronologisch vorginge.
Ja, also die Leseordnung schlägt da Bögen, die durchaus chronologisch sind an den Werktagen, zum Beispiel durch die Genesis hindurch. Aber je weiter es im Text vorangeht, desto größer werden die Lücken. Das läuft im Endeffekt dann auf ein Name-Dropping hinaus. Also dass man mal hat was von Abraham, Isaak, Jakob erzählt und dann noch ein bisschen von den 12 Söhnen und dann kommt noch mal Mose. Und dann hat man es auch schon so ziemlich. Also die tiefen Dimensionen dieser Geschichten und die innerbiblischen Textverweise, die können oft gar nicht mehr begriffen werden, weil diese Textverweise durch Kürzungen gekappt sind. Also zum Beispiel die Gotteserfahrung von Hagar, du bist der Gott, der mich sieht, ist an einem Brunnen. Und deswegen heißt dieser Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Es ist dieser Brunnen, an dem nachher Isaak seine Braut Rebekka sieht, als sie aus Haran, von wo sie der Knecht Abrahams geholt hat, zu ihm ins rechte Land kommt. Das heißt, da wird der Isaak am Brunnen zu einem Gesehenen. Aber das kann sich natürlich nicht mehr erschließen, wenn man den Brunnen vorher rausgekürzt hat. Und solche Verluste gibt es vielfach durch die Eingriffe der Leseordnung.
Auch unsere Rede von Gott ist ja meistens rein männlich geprägt heutzutage auf der Ebene der Grammatik, aber auch wie wir unsere Gottesbilder gestalten. Weibliche Gottesbilder, wie sie durchaus auch in den biblischen Texten auftauchen, das sind zwar nicht der Fokus ihres Buchs, da konzentrieren sie sich ja auf die Frauengestalten, die menschlichen Frauengestalten, aber wahrscheinlich hat auch diese Vorstellung von Gott ja ein ähnliches Rezeptionsschicksal, wie es den Frauen geht.
Ja, das haben Sie schön gesagt mit dem Rezeptionsschicksal, das tatsächlich, ja. Also das kommt durchaus vor, dass zum Beispiel aus einer Lesung aus einem prophetischen Buch dann was rausgeschnitten wird. Also als ich den Blog eine Weile geführt habe, habe ich irgendwann angefangen, mir zuerst anzuschauen, was denn rausgekürzt wird. Weil ich fand, dass das in der Regel ein Hinweis darauf ist, was aus feministischer Perspektive am interessantesten an diesem Text sein könnte. Und da habe ich tatsächlich auch Lesungen gefunden, wo exakt ein Vers rausgekürzt worden ist. Und das war der Vers mit dem weiblichen Gottesbild aus einem prophetischen Text zum Beispiel. Da sieht man dann schon gut, wie das Rezeptionsschicksal auch von weiblichen Gottesbildern aussieht. Andere sieht man gar nicht mehr, weil sie durch die Übersetzung unsichtbar werden. Das kommt natürlich auch vor.
Das Vorwort in Ihrem Buch ist von Schwester Philippa Rath und sie schreibt, dass die Leseordnung letztlich vielleicht ja nur ein Symptom ist für die Art und Weise, welche Rollen Frauen in der Kirche heutzutage insgesamt spielen. Wie würden Sie die dann aktuell bewerten, 2026? Und gibt es vielleicht irgendwelche zarten Hoffnungspflänzchen, die Sie da irgendwie positiv stimmen? Oder wie blicken Sie darauf? Ist das ein Symptom für die Kirche generell?
Ja, ich finde, da hat sie das sehr gut getroffen, denn das Symptom ist, die Frauen sind Randfiguren. Also denen versucht man dann etwas mehr Wirkkraft zuzugestehen. Das heißt, wenn man über Leitungsfunktionen nachdenkt, die auch ohne Weihe an eine Frau übertragen werden können. Aber es bleibt letztlich immer ja der zweite Platz, ne? Also es bleibt letztlich immer der Trostpreis, weil die wirkliche Geschlechtergerechtigkeit nicht gewagt wird. Und das spiegelt sich sehr gut in der Leseordnung wieder. Und es spiegelt sich auch in der Leseordnung wieder, wie viel Unbehagen diese Frauenfrage auszulösen in der Lage ist, ne? Das ist zum Beispiel die erwähnte Lesung von Hagar, wo das Gottesbekenntnis rausgeschnitten worden ist. Zu der gibt es, obwohl sie schon so verstümmelt ist, nochmal das Angebot einer Kurzfassung. Das ist für eine Lesung am Werktag total außergewöhnlich. Das gibt es sonst nur noch bei sehr selten und nur bei sehr langen Lesungen, wie der von der die Geschichte von Daniel und Susanna, die halt stolze 62 Verse lang ist. Und das ist schon ziemlich lang für so einen Werktagsgottesdienst am Morgen. Da gibt es Angebote einer Kurzfassung. Aber diese kurze, verstümmelte Lesung von Hagar war wirklich nicht zu lang. Und trotzdem kann man eine nochmalige Kurzfassung davon lesen, wo dann Abraham nochmal besser dasteht, weil er mit den Ursachen für Hagars Flucht dann letztendlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das ist geeignet zu zeigen, ja, wie viel Unbehagen diese Texte auslösen.
Nun ist, Sie haben es gesagt, diese aktuelle Leseordnung rund 60 Jahre alt und weltweit auf der ganzen Welt in der katholischen Kirche gültig. Zum Schluss lassen Sie uns mal ein bisschen nach vorne blicken. Was wäre denn jetzt zu tun? Was bräuchte es denn? Sollen wir in den Kirchgemeinden aufmerksamer werden und Schwachstellen irgendwie ernst nehmen und denen begegnen? Braucht es eine komplett neue Leserordnung, die eine bewusste Neubewertung der Texte zugrunde legt? Oder vielleicht ist auch Dezentralisierung der Ansatz? Was glauben Sie, was ist jetzt das Richtige zu tun? Oder wie kann man sich dem Problem jetzt nähern, ganz praktisch?
Also das Schönste wäre natürlich eine Überarbeitung der Leserordnung, der weltweiten. Mhm. Weil es in allen Weltgegenden empowernd wäre für Frauen und weil in allen Weltgegenden Wesentliches dieser Texte fehlt. Vor allem nochmal vor dem Hintergrund, dass die meisten Menschen, die Werktagsgottesdienste feiern, Ordensfrauen sind. Also das ist tatsächlich, dass man die so von den Quellen fernhält, das macht mich wirklich zornig. Der Bericht, der dieser Tage erschienen ist, von der Weltsynode der Kommission, also im Auftrag der Weltsynode erstellt, von der Kommission, die schauen sollte, wie es aussieht mit Frauen in Leitungsämtern der Kirche. Dieser Bericht benennt recht viele Frauen aus dem Ersten Testament. Und mich hat es ehrlich gesagt, ich habe schon das Lesen der Überschriften gleichzeitig gefreut und geärgert, weil ich halt gedacht habe, ja, da kommen alle diese Frauen vor, die in der Leseordnung so zusammengekürzt oder ganz weggelassen werden. Zum Beispiel die Stammmütter Israels, Rahel und Lea, die kommen gar nicht mehr vor in der Leseordnung. Auch ihre versklavten Dienerinnen nicht mehr, Silpa und Billa, die schon gar nicht. Mich hat gefreut, endlich, ja, sie kommen davor. Und gleichzeitig habe ich gedacht, toll, Trostpreis. Weil in die Liturgie haben sie es immer noch nicht geschafft damit. Und damit auch nicht ins Zentrum. Man kann an ihnen was zeigen, man nimmt sie wahr und wichtig. Aber man rückt sie nicht dahin, wo sie einen Platz verdient hätten. Und zwar ins Zentrum auch des christlichen Gottesdienstes, des katholischen Gottesdienstes. Und das kommt mir immer so ein bisschen vor wie, man würdigt das schon irgendwie. Aber wenn es drauf ankommt, dann gilt die Leseordnung. Und dann können die Frauen wieder rausgekürzt werden. Also das große, schöne Ziel wäre eine Revision der Leseordnung. Und zwar eine, die nicht nur eine Gruppe von 40 Kardinälen und Bischöfen und 150 Theologieprofessoren bildet, sondern eine diverse Kommission, also wo Menschen mit unterschiedlichsten Diskriminierungserfahrungen und Glaubenserfahrungen und Bibelleseerfahrungen zusammenkommen und dann hoffentlich deutlich weniger kürzen würden. Was ein kleinerer Schritt wäre und der vielleicht etwas realistischer wäre, ich glaube nicht, dass es in der katholischen Kirche konsensfähig ist, die Auswahl der Lesungstexte den Ortskirchen zu überlassen. Aber ich würde mir mehr Mut wünschen, dabei über die Leseordnung hinausgehend zu lesen. Und auch in Gemeinden durchaus mehr Bibel zur Kenntnis zu nehmen, als man gewohnt ist. Denn wenn man immer nur diese sehr kleinen Versatzstücke liest, dann ist es ja kein Wunder, dass Menschen bibelmüde werden, weil es sich überhaupt nicht mehr erklärt, weil es schlecht verständlich ist. Und man bräuchte natürlich auch Leute, die in der Lage sind, das für heute auszulegen.
Also einerseits schon das Engagement der Einzelnen ist gefragt, mehr Bibeltexte ins Gespräch zu bringen oder auch in die tägliche Nutzung. Und auf der anderen Seite, nach 60 Jahren eine neue Leseordnung, da kann man der Kirche jetzt auch nicht vorwerfen, sie würde aktionistisch oder überhastet irgendwas verändern, sondern das wäre vielleicht ja einfach wirklich mal an der Zeit.
Ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Also in Deutschland haben wir ja gerade relativ frisch noch die neue Einheitsübersetzung. Also nur 10 Jahre alt,
ja, auch 10 Jahre,
das
ist ja
kirchlich gesehen noch total frisch. Die ganzen Lektionare sind ja jetzt ausgetauscht worden. Manche Gemeinden sind damit immer noch nicht fertig. Das war unfassbar teuer und aufwendig. Das fasst jetzt für die nächsten Jahrzehnte, glaube ich, niemand mehr ernsthaft an.
Aber wenn man jetzt damit anfängt, ist ja vielleicht irgendwann mal die Zeit reif und man hat es schon da und man muss erst nicht dann bei Null anfangen. Das wäre ja vielleicht die Hoffnung am Schluss.
Ja, das stimmt. Das kann man gut so sagen. Also ihr Wort in Gottes Ohr oder ihr Wort ins Ohr der Kongregation für den Gottesdienst.
Sie überschätzen meinen Einfluss.
Es wäre der katholischen Kirche sehr zu wünschen. Ich würde mir aber tatsächlich auch mehr Mut auf der ortskirchlichen Ebene wünschen. Also im letzten Jahr war es zum Beispiel so, dass der Weihetag der Lateranbasilika auf einen Sonntag fiel. Das war der 9. November. Und der Weihetag der Lateranbasilika sticht den Sonntag aus liturgisch. Und das heißt, am Gedenktag der schlimmsten Pogrome gegen Jüdinnen und Juden im nationalsozialistischen Deutschland, bei dem hunderte Synagogen in Flammen aufgegangen sind, wurde aus dem Johannesevangelium gelesen von der Tempelreinigung. Das war nicht gut.
Da gibt es also an mehreren Stellen wirklich echten Optimierungsbedarf. Frau Dr. Janssen, herzlichen Dank für dieses Gespräch und diese spannenden Einblicke.
Dankeschön.
Das Buch von Annette Janssen heißt Die ignorierten Frauen der Bibel, was im Gottesdienst nicht gelesen wird. Es ist erschienen im Verlag Herder und ihr findet es natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge verlinkt, ebenso wie ihren Blog Gottes Wort weiblich. Und auch wenn wir gerade mitten in der Osterzeit stecken, möchte ich trotzdem nochmal erwähnen, dass Annette Janssen hier bei uns im Podcast bereits im Advent 2024 zu Gast war. Da haben wir 4 immer noch ziemlich hörenswerte Folgen über das Kind in der Krippe und die biblischen Hintergründe der Weihnachtsgeschichte aufgenommen. Hört auch gerne dort nochmal rein, spätestens wenn die Tage irgendwann wieder kürzer werden, ist das eine wunderbare Möglichkeit, euch was Gutes auf die Ohren zu geben. Den Link zur Playlist bei Spotify und YouTube findet ihr natürlich auch in den Shownotes, genauso wie eine Podcast-Folge aus dem Jahr 2023, die ebenfalls um biblische Frauenfiguren kreiste. Sicherlich keine biblische Gestalt unerwähnt bleibt übrigens bei folgendem Projekt aus dem Bistum Dresden-Meißen, das ich euch auch noch ans Herz legen will. Die katholische Hofkirche in Dresden, die Kathedrale des Bistums, feiert ein Jubiläum, nämlich ihren 275. Weihetag. Und aus diesem Anlass wagt das Bistum Dresden-Meißen vom 4. bis 8. Juni ein spannendes Projekt. Es trägt den Titel 275 Stimmen, die ganze Bibel gelesen in 72 Stunden. Und genau das soll es also werden, eine Bibellesung nonstop, 4 Tage. Tage und Nächte lang ist die Kathedrale durchgehend für alle geöffnet und innen spektakulär illuminiert. Das wird ein nicht zu übersehendes Zeichen dafür, dass hier 24 Stunden am Tag Wort, Stimme und Raum zusammenfinden. Mit dabei werden auch zahlreiche Promi-Stimmen sein. Für 15 Minuten herzlich eingeladen, lautstark mitzulesen, sind aber alle Interessierte. Wenn ihr da mitmachen wollt, findet ihr alle Informationen rund um diese Aktion auf der Website der Katholischen Akademie, beziehungsweise auch da wieder ein Blick in die Shownotes regelt und ihr erfahrt, wo ihr hingucken müsst, um da mitzumachen. Wie immer gilt, empfehlt uns gerne weiter. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, abonniert uns bitte und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl da. Das ist eine große Hilfe für uns und wir freuen uns über eure Unterstützung. An dieser Episode mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.